Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche.
Ja, meine Lieben, in den nächsten 45 Minuten geht es um das Thema Open Banking im B2C-Commerce. Vielleicht ganz zum Beginn eine kurze Begriffsdefinition. Was ist eigentlich Open Banking und was ist der B2C-Commerce? Und ich will euch ja kurz einen Überblick geben über die Themen, die wir heute streifen wollen. Open Banking, glaube ich, brauche ich in der Runde nicht großartig erklären. Also einfach der Zugriff auf Bankinfrastruktur durch Dritte. Ich glaube, wir kennen alle das Thema BSD2, vor allem in Europa. Dann die Begriffe AIS, also Account Information Service, aber auch Payment Initiation Service, also der Zahlungsauslösedienst. Und schlussendlich natürlich auch das Thema, wenn man so will, steht jetzt gerade nicht oben, aber Commerce in dem Sinn, der viel weiter geht wie der E-Commerce. Also es geht auch um Themen wie zum Beispiel den Point of Sale, aber natürlich auch den E-Commerce. Wir wollen das Thema heute aus drei Blickwinkeln betrachten. Einerseits natürlich die technische Seite, dann natürlich die regulatorische, aber schlussendlich auch die kommerzielle. Und ich freue mich ganz besonders. Wir haben hier heute ein sehr ausgewogenes Panel, die Sichtweise aus verschiedenen, kann man sagen, Unternehmen, vom Handel bis hin zu den Dienstleistern und schlussendlich natürlich auch jemanden, der das ganze Thema seit über 15 Jahren mitgestaltet hat. Vielleicht eingehend oder vielleicht von der Reihenfolge her möchte ich beginnen, kurze Vorstellung hier in der Runde. Kai, ich beginne noch Alphabet hier heute. Vielleicht von deiner Seite Kai Uwe Mokhos von Zalando Payments, Managing Director. Wir haben mit dabei die Lea Maria Siering von Token.io, auch Geschäftsführerin dort. Schlussendlich den Stefan Krautkrämer. Man kennt ihn von Sofort, von Fintech Systems und einige andere Themen. Du wirst später noch ein bisschen dazu erzählen. Und dann schlussendlich die Victoria Meyer von Ivy, E-Commerce und Marketplace Lead. Und eingehend würde ich gleich mit dir beginnen, Stefan, mit der Frage, du als Veteran im Bereich Open Banking hast es ja über die letzten ja mehr als 15 Jahre mitbegleitet, hast im Grunde genommen auch die BSD2 mitgestaltet, also die Grundlage, auf der man heute in Europa natürlich aufbaut. Wie hast du das alles erlebt? Wann bist du zum ersten Mal mit dem Thema Open Banking in Berührung gekommen? Vielleicht gib uns einen kurzen Abriss, wie sich das so entwickelt hat, damit wir uns hinarbeiten zum Status quo und dann in die Diskussion einsteigen können.
Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Anmoderation. Ich glaube, es sind jetzt nicht 15, es sind schon 18 Jahre ist es her, als ich damals einen Freund von mir getroffen habe, also praktisch noch im Studium, und er hat gesagt, du, ich habe einen E-Commerce-Shop und das Problem ist, es gibt also kaum Zahlarten. Wir können gar nicht richtig verkaufen, weil damals PayPal war noch nicht etabliert. Es gab zwar noch Click and Buy, wer das noch kennt. Ich weiß nicht, wie viele hier aus dem Raum kennen, der noch Click and Buy, ganz kurz, also, ja, doch einige noch. Also Click and Buy gab's, dann Nachname und Vorkasse. Und das Problem war halt einfach damals, er hat gesagt, in meinem Online-Shop, ich habe echt ein Problem. Wir haben nur eine Zahlerart, die funktioniert und das ist sofort überweisen. Das haben ein paar Jungs aus dem Gießener Raum als Prototyp da eingebaut und das löst mir alle Probleme, weil ich kann mich, das ist wie eine Echtzeitvorkasse, weil mir ist ja das eigentlich nur wichtig, dass ich das Clearing ja habe, weil ich weiß, ich kann die Ware versenden, ob das Settlement damals noch 3 Tage später dann stattfindet, wo man dann sagt, jetzt ist das Geld tatsächlich da, jetzt kann ich die Ware versenden. Das hat sich ja dann eigentlich, der hat der E-Commerce eigentlich gar nicht funktioniert damals so richtig. Kreditkarte in Deutschland war nicht wirklich etabliert. Und dann hat er gesagt, das ist so genial, wir müssen die Firma nehmen, du bist der ITler, komm, das bauen wir richtig auf und das bauen wir richtig um und machen daraus einen Gamechanger in der ganzen E-Commerce-Payment-Evolution. Was es ja schon immer gab wegen Open Banking, und da ist ja Deutschland wirklich ein gigantischer Vorreiter, war damals HBCI, später FinTS, womit man, und das auch wirklich innovativ von den deutschen Banken, schon immer eigentlich ein Open Banking hatte. Das Problem war aber nur damals, und da kommen wir später noch drauf, deswegen PSD2, es war halt damals einfach völlig unklar, darf man das überhaupt und wie darf man das? Und so kam es dann später zu PSD2 mit einigen Auseinandersetzungen, wo man dann festgestellt hat, man darf das ganze Thema, darf man, es muss auch Dritten freigegeben werden. Und so hat es zu dieser Regulierung geführt. Und deswegen ist es ja in einer Payment Service Directive reguliert worden. Die Geschäftsmodelle, die aber da auch mit reguliert wurden, waren eigentlich alle Kundenzugriffsmodelle. Und man kann sagen, das kam wegen der Sofortüberweisung, weil das einfach das Problem offen war, wie kann man das Ganze lösen. So viel mal dazu, ich möchte nicht zu lang reden, deswegen würde ich einfach mal wieder zurück an dich geben.
Du hast jetzt von der Sofortüberweisung erzählt. Das ist ja zu einer Zeit entstanden, da war das eigentlich eine technische Herausforderung, aber viel weniger eine regulatorische. Du hast auch erwähnt, das hat ja dieses HBCI schon gegeben, FinTS, also Home Banking Computer Interface, FinTS, ihr kennt es wahrscheinlich alle. Mittlerweile ist ja quasi die PSD2 mit ihren Schnittstellen im europäischen Raum vor allem vorherrschend. Wenn ich das Modell der Sofortüberweisung so ein bisschen vergleiche, dann komme ich eigentlich zu dir. Victoria, im Grunde genommen, was ihr mit Ivy macht, ist doch durchaus ähnlich dem, was damals zum Beispiel oder konkret eigentlich die Sofortüberweisung gemacht hat. Vielleicht gib du mal einen Überblick, wie ihr das heute seht, wie sich das aus eurer Sicht weiterentwickelt hat und was heute die Möglichkeiten vor allem für den Handel sind. Denn es ist ja heute vor allem wichtig bei der Veranstaltung, dass wir den Zahlungsverkehr mit dem Handel zusammenbringen. Und da möchte ich gerne das Wort an dich geben mit deiner Lösung.
Ja, ich glaube, der Stefan hat das schon sehr schön angefangen, die Story. Wir sind auch Sofort oder Ideal zum Beispiel definitiv als so Vorreiter im Open Banking Bereich. Vor allem dahingehend, und sehen Sie auch als die erste Generation natürlich, Sie waren sehr stark lokal, sehr stark auf Brand und haben ja auch mit Scraping begonnen zu Beginn. Und dann kam die zweite Generation mit einem Tinken und einem Token, die dann wirklich als Infrastructure Provider hergegangen sind und über viele Länder hinweg dann diese API-Infrastruktur zu den Banken aufgebaut haben. Und darauf können wir jetzt glücklicherweise, und wir sehen uns hier als dritte Generation, wirklich toll aufbauen und sehen uns hier als Product Champions sozusagen. Ich glaube, wenn wir uns jetzt die Sofortüberweisung anschauen und nachdem ich bei Klarna war, ich möchte keinem zu nahe treten, aber wir kriegen gerade auch viel Rückmeldung vom Markt, so okay, die Sofortüberweisung ändert sich, es wird ja mehr in das Klarna-Ökosystem eingefügt, aber ist es noch tatsächlich eine Open-Banking-Lösung, wenn jetzt ein User-Account hinzukommt? Und da sind wir der Auffassung, dass Open-Banking wirklich eine sehr leane Zahlungsmethode sein sollte, die schnell und effizient funktioniert und vor allem auch sehr sicher ist. Und wo wir uns ganz klar unterscheiden, ist, dass wir, das Wort ist heute tatsächlich schon gefallen, ich musste schmunzeln, uns als Orchestration Layer sehen, ja, als Layer on top und darunter arbeiten wir mit verschiedenen Banking Providern wie Tink und Token zusammen und noch verschiedenen mehr, um eine große Market Coverage anzubieten und gleichzeitig auch auf Local Champions zu gehen in gewissen Ländern, um die bestmögliche Abdeckung zu haben. Und hier sehen wir so diesen Network of Networks Effekt, der dann gerade Händler wie Zalando zum Beispiel, die in sehr, sehr vielen Ländern live sind, wirklich in einem fragmentierten Markt dann auf Ivy zum Beispiel zurückgreifen können, wo wir uns über eine verbesserte UX und gute Conversion Rate vom Markt absetzen.
Jetzt hast du, Stefan, erzählt, wie es zur Sofortüberweisung gekommen ist. Du hast ja dann in weiterer Folge Fintech Systems mitgegründet. Du weißt im Grunde genommen, das sind vielleicht die Lehren aus der Zeit quasi, aus der Sofort ist die Idee entstanden, dass man hier mit der BSD2 über die Regulierung quasi ein neues Geschäftsmodell etablieren kann, Fintech Systems in dem Fall. Und genauso ist es auch bei euch, denke ich, Lea. Also ihr habt mit Token.io eine Account-to-Account, also A2A-Zahlungslösung. Vielleicht erzähl uns einmal, wer sind eure Kunden, mit wem steht ihr eigentlich in Konkurrenz und was ist im Grunde genommen euer konkretes Angebot für den Handel oder indirekt über eure Partner?
Ja, gerne. Also Victoria hat schon erwähnt, unsere Kunden sind klassischerweise nicht Händler oder Händlerinnen, sondern PSPs, Gateways, Acquirers, aber auch Banken. Also große Kunden sind neben Ivy beispielsweise in Deutschland CompuTop oder auch FinAPI, dann aber auch HSBC, BNPP und größere PSPs wie Flutterwave, Volt etc., die zum Teil auch hier zu Gast sind. Wir wollen eben, wie du das eigentlich auch schon gut erklärt hast, eher die Infrastruktur bereitstellen, um eben eine gute Coverage zu gewährleisten für die, die uns dann sozusagen einspeisen und verwenden und wollen sozusagen keine Konkurrenz bieten zu denen, die eh schon die Händler bedienen, sondern überzeugen durch eine gute Marktkonnektivität. Und ich glaube, da sind wir auch marktführend, weil wir in 20 Ländern mehr als 80% Konnektivität anbieten und das eben immer besser wird. Man könnte auch sagen, es ist traurig, weil die PSD2 ist ja nun schon kein junges Kind mehr, aber dazu können wir vielleicht später nochmal reden, warum das fast 10 Jahre gedauert hat, bis man diese Konnektivität, diese Market Coverage überhaupt anbieten kann.
Vielleicht, bevor wir zu dir, Kai-Uwe, kommen, eine Frage in die Runde. Ich meine, in einer Payment-Veranstaltung die Frage zu stellen, wird sich wahrscheinlich erübrigen, aber wer von euch hat denn eigentlich mit Open Banking schon zu tun gehabt? Wer hat es genutzt im echten Leben? Wer hat quasi schon bezahlt dadurch oder vielleicht auch andere Services in Anspruch genommen? Und selbst hier auf einer Payment-Veranstaltung ist es noch nicht einmal offensichtlich jeder Einzelne, sondern nur einige von euch. Deswegen, Kai, die Frage an dich bei Zalando, wie wichtig und welchen Stellenwert hat das Thema Open Banking für euch? Weil aus Kundensicht, aus Händlersicht vor allem, welche Relevanz hat es tatsächlich? Ist Open Banking angekommen? Die Regulierung ist in Kraft. Dauert es noch? Oder vielleicht kannst du uns ein paar Beispiele, ein paar Zahlen nennen, wie sich das bei euch darstellt aus Händlersicht.
Ja, also in der realen Praxis ist es bei uns noch nicht angekommen. Also wir haben keinerlei Integration zur Open Banking-Lösung bei uns implementiert. Aber es ist in unseren Köpfen und in unserer Strategie angekommen, weil es ist in der Zukunft ein relevantes Thema. Und das, was ihr angesprochen habt, also mit Sofort, mit Ideal, so diese 1.0-Lösung, da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht in einzelnen Märkten. Also es wird sehr, sehr stark von Kunden angenommen. Jetzt muss man aber gucken, das sind halt gebrandete Lösungen an der Stelle. Und für uns ist halt das Wichtigste, wie können wir es in unsere Prozesse einbinden, ohne dass wir den Kunden ständig irgendwie was Neues erklären muss an der Stelle. So, denn er ist ja schon damit überfordert, was neue Kreditkartenlösungen betrifft, mit Bezug auf SCA zum Beispiel vor 2 Jahren, das ist ein Riesenthema gewesen, diverse andere Zahlverfahren, und er will es halt immer so einfach wie möglich haben, der Kunde. Deshalb, wir sind so ein bisschen in Lauerstellung, was das Thema betrifft, so möchte ich es bezeichnen. Und wenn, dann wird das für uns sehr stark relevant, weil wir einen hohen Anteil von Deferred, von verzögerten Zahlungen haben in mehreren Märkten, dass wir das in dem Rahmen mit integrieren.
Mhm. Aber, vielleicht um da kurz zu ergänzen, du sagst ja, wir müssen dem Kunden da erstmal was beibringen, aber das Schöne an Pay by Bank ist ja, und die meisten von Ihnen oder von euch haben es ja noch nicht ausprobiert, es ist das, was man sowieso macht, weil man wird eigentlich geroutet zur Banking-App.
Ja, ne? Das ist richtig.
Und also da passiert nichts Neues, außer dass der Kunde am Anfang, bevor idealerweise Cookies gesetzt werden, einmal seine Bank auswählt. Und dann passiert das, was man sowieso macht, wenn man überweist.
Ja, ich meine, dass da passiert was Neues in Bezug auf unseren Checkout-Prozess.
Ah, okay, ja, das habe ich mir schon gedacht.
Weil bei uns klickt er einmal und die Ware kommt und ich frage ihn in dem Moment gar nicht, bezahle jetzt.
Ja.
Ja, weil der Großteil unseres Volumens ist halt verzögert und er soll erst ausprobieren, soll returnieren und dann haben wir den eigentlichen Bezahlprozess. Mhm. Und da ist es dann super spannend, dass wir ihm das beibringen. Ne? Und wir haben letztes Jahr angefangen oder schon vor fast 2 Jahren in einzelnen Märkten sowas zu testen, indem wir Kreditkarte und PayPal einbinden in dieses Verzögerte. Und für viele Kunden war das am Anfang total verwirrend. Wie? Jetzt soll ich hier nochmal Kreditkart oder PayPal? Normal mache ich da eine Banküberweisung. So, und da hast du schon relativ viel Education und Marketing zu tun, was dann natürlich auch ankommt, ja, und ein riesen Benefit ist für die Prozesse. Und das ist schon eine klare Chance, die man da hat in der Perspektive, ja, mit Open Banking, weil der Kunde halt ja auch ein großes Vertrauen zu seiner Bank hat.
Bietet ihr denn allen Kunden das an?
Bitte?
Ist das bei allen Kunden generell so, dass ihr erst versendet und dann bezahlt? Wie sieht es dann mit Fraud aus?
Über 50% des Volumens bei uns. Also über alle Märkte hinweg und in den klassischen Ländern, die halt das alte Rechnungsprodukt kennen, da hast du Shares von 70-80% und mehr.
Und das Thema Fraud oder sowas, also wird betrogen tatsächlich, kaufen Leute Markenware und schicken...
Ja. Wir catchen sie alle. Ja. Nee, das ist ein ganz klares Thema. Fraud ist ein Riesenthema in dem Bereich. Ja, da muss man immer wachsam sein.
Und kann man solche Sachen nicht auch mit Open Banking lösen?
Ja. Na, AIS, also die ganzen Account Information Topics, das haben wir uns auch angeschaut, was da halt so ein bisschen tricky ist. Also das machst du ja im Checkout oder in der Kundenklassifizierung oder Neukundenanlage, und die ist halt bei uns extrem slim. Ja, also du brauchst nur einen Namen und einen E-Mail-Account. Und dann wollen wir, dass der Kunde kauft.
Aber was ist mit den Kunden, die ihr aussortiert, denen ihr sagt, der kriegt es nicht vorne weg und der...
Der hat ein alternatives Verfahren oder er darf halt gar nicht. Mhm.
Dem bietet ihr dann gar keinen Rechnungskauf zum Beispiel an.
Bitte?
Dann bietet ihr dann gar keinen Rechnungskauf zum Beispiel an.
Alternatives Zahlverfahren dann.
Ja, aber da wäre doch unser Use Case.
Also,
damit könntet ihr ganz easy den Umsatz noch mehr steigern.
Pass auf, das Thema ist halt dabei, also vielleicht, aber da seid ihr die Experten, das dauert ja 6, 7, 8 Sekunden, ne? Ehe ich auf den Bankaccount draufgehe. Das ist schon mal eine Riesenhürde, für uns im Speziellen. Und die zweite ist halt auch so ein bisschen... Dann, wenn du in die TNCs reinguckst und musst das da alles aufführen und dem Kunden darüber in Kenntnis setzen, welche Daten du alles von ihm haben willst. was auch eher kritisch gesehen wird an der Stelle. Ja, auch von der Kundenseite. Ich will ja nur ein paar Sneaker und eine schöne Hose kaufen. Warum screent Zalando jetzt mein Bankkonto?
Was ja, aber dann die Frage auch beantwortet, tatsächlich, die ja eingangs von Julia auch gestellt wurde, braucht man das eigentlich Open Banking? Wir finden das natürlich alles toll. Im Endeffekt ist es für uns ein Produkt, aber im Endeffekt für den Kunden da draußen ist es eigentlich ein Prozess und meistens ein Prozess um den Accident-Fall, er kann sonst gar nicht bezahlen oder er hat keine andere Wahl, ist das sozusagen noch das Beste, als wie gar nichts machen zu können. Und es löst oder enabled damit, ich sag mal, gewisse Kaufmodelle oder Finanzierungsmodelle, aber es ist nicht First Choice, toll, ich will mich mit meinen Online-Banking-Daten bezahlen, ja, identifizieren etc.
Ich glaube, es kommt auf die Branche drauf an, ne? Und auf die Art und Weise oder die Produkte. Also wenn ich jetzt technologische Sachen habe, wo ich 400, 500 Euro, 1000 Euro Warenkorb habe, ist es vielleicht was ganz anderes. Oder wenn ich einen Wallet-Account anlege, wo ich einen Credit-Rahmen dahinter habe, ja, dann bin ich viel, viel offener als Kunde. Dann ist mir auch bewusst, dass ich ein KYC durchlaufen muss und alle möglichen anderen Dinge. Dann kann ich auf den Bank-Account drauf gucken. Aber für
den klassischen E-Commerce mit hoher Retourenquote eher noch
eher weniger
Super Edge-Case.
AS, ja. Ja. Interessanterweise, nur kurzer Einwerfer noch, es war auch immer bei Klarna extrem spannend, dass wir gesehen haben, es kaufen sehr viele Frauen mit dem Rechnungskauf ein, ja, weil sie auch, Frauen sind noch immer oft diejenigen, die im Haushalt die Einkäufe machen, ja, und auch für ihre Männer mitkaufen. Und Männer wiederum zahlen sehr gerne mit einer Sofortüberweisung oder haben das einfach sofort erledigt, weil sie genau wissen, das Produkt möchte ich kaufen und ich schicke das auch nicht zurück. Ja, das war extrem spannend zu verfolgen und auch wenn ich so mit Leuten rede, sehr oft, dass Frauen den Rechnungskauf super gern machen und Männer wiederum eher sofort Bezahlung nutzen.
Wir müssen, glaube ich, ja differenzieren zwischen quasi, was die Open Banking-Bewegung alles ermöglicht. Also das eine ist AIS, also Account Information. Von dem komplett vielleicht auch losgelöst, gibt es natürlich auch die reine Zahlungsauslösung an sich. Da würde ich sogar, Stefan, mit deiner Erfahrung die Frage an dich stellen. Hast du 3, 4 Beispiele vielleicht, wo es erfolgreich ist, also die abseits vom reinen Zahlungsauslösen bestehen und auch, wo du aus deiner Erfahrung sagst, hat man gedacht, würde funktionieren, hat aber überhaupt nicht funktioniert.
Ja, gerade heute haben wir es auch auf LinkedIn announced. Zum Beispiel setzt uns die Deutsche Bahn ein, tatsächlich um das ganze Thema Lastschriften abzusichern. Weil mit dem ganzen Thema Deutschland-Ticket, irgendwelche Lastschriften werden aus dem Netz herausgenommen, die öffentlich sind. Ja. Und man kann den Betrug anscheinend kaum stoppen. Und dafür ist es ein Produkt, wo man sagen kann, sehr gut mit unserem Produkt, nämlich, dass wir einen Name-Check machen können und das Bankkonto validieren können. Damit ist, ich sag mal, eindeutig eine Lösung geschaffen worden. Und ansonsten würde man viele Leute herausdrängen oder eigentlich mit einem Abonnementprodukt kann man fast dann nur noch vielleicht Kreditkarte vielleicht, aber auch noch PayPal oder so nutzen. Ein anderer Punkt ist PayPal, die selber uns zur Lastschriftvalidierung, also Ting, einsetzen, um damit auch wiederum neue Bankkonten hinzufügen zu lassen. Deswegen, ich sage, es ist Open Banking enabled eigentlich klassische Zahlmethoden. Also eine Vorkasseüberweisung hat man auch schon immer gehabt oder sowas. Weiterer Use Case, den ich eigentlich immer sehr interessant und spannend finde, ist eigentlich für das ganze Thema Identifikation. Also man kann mit Open Banking eine Altersverifizierung machen, FSK 18 Dienste damit auch ermöglichen. Ja, oder auch wenn man einkaufen geht, jetzt auch POS, es gibt von Lidl gibt's so eine App, mit der kann man einkaufen. Und auch da ist wiederum das Thema, wenn man das Lidl Pay verwenden möchte, ist auch wieder Technologie von uns dahinter, womit man dieses Bankkonto praktisch prüfen kann. Ist Deckung vorhanden? Ist es ein aktiv genutztes Bankkonto? Und ich sag mal, wahrnehmen tut man Open Banking gar nicht so sehr, wie es tatsächlich doch im Hintergrund dann doch immer noch eine Rolle spielt. Aber wir sind auch hier ehrlich gesagt im Kreis. Vermutlich hat jeder von uns hier eine Kreditkarte oder irgendein, ich sage auch einen PayPal-Account. Das ist aber nicht die Masse und der Querschnitt der Bevölkerung. Und damit ermöglicht Open Banking gerade jetzt, ich sage mal, das klassischste Produkt bei uns war halt immer die Konsumentenfinanzierungskredite, dass überhaupt Konsumenten für kleinere Beträge überhaupt einen Loan oder sowas bekommen. Und das mit einem AIS-Dienst, wo man in Sekundenschnelle sich einloggt, sehen kann, aha, ist der einigermaßen kreditwürdig, könnte der den Kredit bekommen und das instant zu ermöglichen und dann auch gleich zu bezahlen. Das sind so, ich sag mal, Anwendungsfälle in der Kombination immer zwischen Identifikation, Datenanalyse und dann einer Zahlart, Lastschrift, PIS.
Und vielleicht, wenn du was erzählen kannst, ohne vielleicht einen Namen zu nennen, aber wo hat es nicht funktioniert? Also wo man sich erwartet hätte, das müsste eigentlich als Anwendungsfall im Open-Banking-Bereich der Use Case schlechthin sein? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das war eigentlich eine glatte Enttäuschung?
Ja, also ich würde mal sagen, so die allerersten Kredit-Cases, die wir hatten, wo wir so strenge Regelungen angestellt hatten, wo die Conversion nachher nahezu bei null war, weil die Anforderungen, so und so viel Geld muss jemand drauf haben und so. Aber das Problem war, die Leute, die viel Geld auf dem Konto haben, die brauchen keinen Kredit. Und bis das sozusagen
in war das euer Risikomodell?
Nein, das war nicht unser Risikomodell. Okay. Wir haben uns nachher gewundert, wieso funktioniert das eigentlich nicht. Also da musste man auch umgekehrt bei den Risikoteams in Banken auch eine gewisse Awareness verschaffen, was bedeutet das eigentlich? Und die haben drauf geschaut, also man muss schon mindestens 5.000 Euro haben, aber es war natürlich widersinnig so. Also es gab am Anfang jede Menge Fails, die von Nutzerakzeptanz bis zum Verständnis, was kann man dafür machen, schon dazu geführt hat, dass es sehr lange gedauert hatte, bis man da eine Marktakzeptanz, ein Grundrauschen hatte, wo man sagen kann, jawohl, das ist ein wirklicher Mehrwert.
Jetzt sind das ja quasi mal Anwendungsfälle per se, was mit Open Banking alles möglich ist, also einige Beispiele. Die Frage stellt sich natürlich immer, wie erlebt denn der Kunde eigentlich das Ganze? Weil der Einzige, der in der ganzen Wertschöpfung am Ende entscheidet, ist der Kunde. Und nirgendwo anders als vielleicht im E-Commerce ist die Conversion Rate so wichtig. Wenn man sich den Point of Sale stattfindet, dort kann vielleicht eine Bezahlmethode, wenn sie nicht funktioniert, dann hat es an der Kasse Geduld. Das heißt, man kann sich auf ein anderes alternatives Zahlungsmittel umsteigen, von der Karte auf Bargeld etc. Im E-Commerce ist das natürlich nicht der Fall, weil die Dropout-Rate, also wenn der Kunde weg ist, ist er weg und er kommt wahrscheinlich auch nicht so schnell wieder. Vielleicht, Victoria, von deiner Seite, wie schafft ihr das, dass die User Experience quasi so einfach wie möglich ist, bei der ganzen Regulatorik, die dahinter steckt, wie schafft es ihr und wie schauen vielleicht so konkrete Zahlen, wenn du nennen willst, oder in irgendeiner Form Ergebnisse aus, wo ihr sagt, okay, was ist die durchschnittliche Checkout-Zeit etc.? Vielleicht kannst du irgendwelche Details da mit uns teilen. Ja.
Ich glaube, ich würde da tatsächlich einen Schritt vorher ansetzen und das ist auch was schon viel diskutiert wurde, so müssen wir die Kunden umerziehen, um neue Zahlungsmethoden oder andere Zahlungsmethoden zu nutzen. Und da würde ich tatsächlich ansetzen und sagen, okay, es sind so viele Zahlungsmethoden oft in Checkouts vorhanden. Ja? Vorher wurde genannt, über 10 Zahlungsmethoden zum Beispiel. Wie schaffen wir es überhaupt, dass der Kunde Ivy oder die Pay-by-Bank-Lösung nutzt? Und da gehen wir ganz klar auf Rewards und Incentivation. Letzte Woche ist zum Beispiel MyTheresa live gegangen und die sind mit einem Sustainability Reward live gegangen. Bedeutet, entweder kann man bei uns, wir arbeiten da mit Viva Con Agua oder Planted zusammen, und im Checkout-Prozess kann der Kunde dann automatisch was gratis, was spenden, wie zum Beispiel, dass ein Quadratmeter Wald geschützt wird oder dass Kinder Wasser bekommen für einen Monat lang. Das sind dann Incentives, die auch bei dem Kundenfeedback, das wir bekommen, von Kunden, die unsere Zahlungsmethode nutzen, extrem gut angenommen wird.
Und die Incentives definiert der Kunde oder also der Händler genau, in dem Fall? Also, oder sind das vorkonfigurierte Module,
die man genau, aussucht? Genau, wir arbeiten, wie gesagt, mit Viva Con Agua und Planted zusammen, aber MyTheresa hat in dem Fall ein eigenes Projekt von ihnen ausgesucht. Das kann jeder Händler aussuchen, dass es auch passend zur Sustainability-Strategie passt des Händlers. Und das können wir einfach integrieren und damit kann der Kunde dann zum Schluss am Ende des Checkouts das Projekt aussuchen, das der Händler ihm vorschlägt. Und das ist so der erste Weg, wie wir da reingehen. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass man tatsächliche Incentives wie einen 5-Euro-Rabatt anbietet. Das hatten wir ja vorab auch schon kurz besprochen, weil der Händler sich natürlich Kosten erspart im Vergleich zu anderen Zahlungsmethoden. Und viele Händler dann sagen, damit ich diese Ersparnis auch wirklich erhöhe, gebe ich dem Kunden einen 5-Euro-Rabatt zum Beispiel und versuche so die Kunden auf die Open-Banking-Lösung oder Pay-by-Bank-Lösung zu nudgen. Und dann als nächsten Schritt, wie schaffen wir es, die Conversion Rate zu erhöhen? Da ist die Smart Routing Engine, die ich vorher schon angesprochen habe, essentiell, wo wir eben mit den verschiedenen Banking-Providern Lösungen bieten können, wo wir einfach sicherstellen, dass es keine technischen Fallouts gibt, weil wir immer ein Fallback haben. Und der zweite Punkt ist, dass wir uns wirklich ganz stark auf die UX fokussieren. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, es gibt Banken, und ich hoffe, es stimmt mir das so, aber es gibt Banken, die wirklich tolle Flows schon auch auf ihrer Seite haben, aber es gibt Banken, wo das noch nicht so toll ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Schwierige und das Schade auch, dass es Banken wirklich gibt, die da noch nicht Vorreiter sind und nicht von selbst aus sagen, hey, ich möchte den bestmöglichen Prozess für meine Kunden auch bauen.
Ja? Wie weit seid ihr da abhängig von der Bank, von der jeweiligen? Ist das quasi die große Abhängigkeit oder könnt ihr die umgehen durch Open Banking?
Umgehen kann man sie nicht. Also man ist natürlich wie die Bank dann diese Strong Factor Authentication macht. Das ist der Bank überlassen. Aber bis dahin können wir alles optimieren. Wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben die neue Sofortüberweisung getestet und haben im Vergleich zur neuen Sofortüberweisung, bei uns sind es 5 Steps, die man durchgehen muss, bei Ihnen sind es 11 Steps. Und jeder Step, wissen wir, der killt einfach Conversion, gerade im E-Commerce, wenn es vielleicht auch ein Impulse-Buy ist. Der Kunde, der Händler gibt viel Geld schon aus, um auf Instagram Werbung zu machen und dann muss der Kunde aber auch schnell konvertieren. Und da versuchen wir, wie gesagt, so lean wie möglich zu sein. Und der letzte Punkt, auf den gehe ich später auch nochmal ein, ist der White-Label-Aspekt. Wir sind ganz stark davon überzeugt, dass eben, wie ihr vorher erwähnt habt, der Kunde kennt seine Hausbank. Es ist nichts Neues, mit der Hausbank auszuchecken. Man kennt das Umfeld, man kennt das Branding. Und das ist was, wo auch der Kunde sagt, hey, ich kenne das Umfeld, ich kann damit ganz einfach meine Schuhe oder was auch immer bezahlen.
Jetzt ist es ja so, technisch lässt sich meistens alles irgendwie lösen. Die Regulatorik ist natürlich dann vielleicht oft der Rahmen, der irgendwie, wo das Bild hineingemalt werden muss. Wie viel Rahmen verträgt denn dieses Bild oder braucht dieses Bild eigentlich? Vielleicht Lea, wie siehst du das aus der, wie viel Hemmung sozusagen bringt die Regulatorik oder wie viel Enablement bringt die Regulatorik? Denn die BSD2 ist ja ohne Zweifel etwas, was die Sachen erst möglich macht. Also ohne denen quasi, dass gewisse Unternehmen in dem Bereich gar nicht erst existieren könnten. Auf der anderen Seite natürlich hat die Regulatorik ja ihre Grenzen quasi, was die Customer Experience betrifft. Wie schafft ihr das? Wie schafft man es insgesamt aus deiner Sicht, dass man hier einen möglichst nahtlosen Prozess schaffen kann, rund um die Regulatorik, die man natürlich einhalten muss. Ja.
Hemmung, Enablement, Customer Experience, das sind alles so Wörter, die würde ich, also finde ich schwer mit Regulatorik in Einklang zu bringen, weil Regulatorik natürlich einen anderen Zweck verfolgt. Ja? Also da geht es erstmal nicht darum, dem Kunden eine super gute Experience zu bieten, sondern es geht darum, Verbraucherschutz zu gewährleisten, Sicherheit zu gewährleisten, aber auch Fraud Prevention, hast du schon erwähnt. Es geht auch um Wettbewerbsgleichheit, also eben all diese Erwägungsgründe, die auch die PSD2 letztendlich bewogen haben, also eben diese Richtlinie da in Kraft setzen zu lassen. Deswegen habe ich Schwierigkeiten, deine Frage zu beantworten, aber ich glaube, Regulatorik ist wichtig. Also du wirst das vielleicht ein bisschen anders sehen, weil du es ja vorher auch schon anders gemacht hast, aber es sollte ja am Ende auch die Banken dazu zwingen, die Schnittstellen zu öffnen, idealerweise auch standardisiert. Das Ganze, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, hat viel, viel, viel zu lange gedauert, weil man damals den Fehler gemacht hat, die Parteien nicht zusammenzubringen und die Banken überhaupt kein Interesse daran hatten, hier Open Banking Lösungen zu supporten. Also die hatten viel mehr Angst, dass durch diese Öffnung Kunden verloren gehen, dass eben mehr Wettbewerb kommt, was ja auch die initiale Idee dieser Regulierung war. Also insofern würde ich deine Frage überhaupt nicht beantworten, weil ich glaube, die Regulierung hatte eine andere Intention, aber ich halte sie gleichwohl für wichtig. Und dann kann man natürlich in einem zweiten Schritt diskutieren, wie funktioniert das denn eigentlich? Und eine Richtlinie heißt ja, dass jeder Mitgliedstaat das nochmal umsetzen kann in Gesetze. In Deutschland war das im Wesentlichen im ZAG und im BGB. Ich höre jetzt auch gleich auf, darüber weiterzureden. Aber wenn ich das jetzt auf meine alltägliche Arbeit runterbreche und Token.io ist sowohl in Berlin lizenziert, also in Deutschland bei der BaFin, als auch in London. Das ist jetzt natürlich nicht mehr Europa, das ist mir schon klar. Aber trotzdem ist die Regulierung immer noch weitgehend äquivalent, auch nach dem Brexit. Dann sehe ich da deutliche Unterschiede. Und ich glaube, das ist schwierig, weil wir im Prinzip mehr Harmonisierung in Kontinentaleuropa sowieso, aber vielleicht sogar mit London brauchen, weil nur so haben Firmen wie wir, wie Ivy, wie ihr früher, überhaupt die Möglichkeit zu skalieren und da auch erst Unternehmen, die vielleicht nicht den Sitz hier in Europa haben, gleich zu tun und schnell zu wachsen. Und das ist eben so wahnsinnig schwierig. Also das Lieblingsbeispiel und denke ich, das können Sie alle oder könnt ihr alle, die hier im Raum sind, nachvollziehen, ist beispielsweise Geldwäsche. Das ist ein riesen Pain in the ass, ja, weil es gibt keine Vollharmonisierung. Das wird sich jetzt in Teilen ändern, das ist erkannt worden, aber es ist alles eben sehr, sehr kompliziert, sehr zäh. Es ist auch sehr unterschiedlich, wie Aufsichtsbehörden überhaupt agieren, also FCA versus BaFin, da gibt es einen himmelweiten Unterschied, sei es wie digital sie sind, sei es wie, ob sie sich als Dienstleister verstehen oder eben als nur Aufsichtsbehörde. Also da gibt es wahnsinnige Unterschiede in Europa und ich denke, das ist auf jeden Fall was, was wir dringend ändern müssen. Das war jetzt nicht deine Frage, aber ich habe es trotzdem mal rausgelassen.
Vielleicht, wenn ich es nochmal ein bisschen anders formuliere. Die Denkweise ist ja von meiner Seite die, am Anfang war der Kunde und am Ende war der Kunde. Und dazwischen sozusagen den Rahmen, was an Customer Experience möglich ist, der wird ja durchaus auch von der Regulatorik ermöglicht, aber in gewisser Weise vielleicht auch gehindert. Das heißt, Inwieweit ist die Umsetzung aus deiner Sicht der BSD2 und der Möglichkeiten kundenfreundlich? Also lässt sich darauf aufbauend ein kundenfreundliches Produkt gestalten oder gäbe es da Themen, wo man sagt, okay, an der einen oder anderen Stelle würde man bei gleich hoher Regulatorik, Qualität, sage ich jetzt einmal, und in aller Hinsicht quasi, dass man alle Standards erfüllt, aber es gibt halt einfach Punkte, bei denen man viel, viel kundenfreundlicher denken und agieren könnte.
Ja, ich glaube, dafür haben wir einfach nicht genug Zeit, weil es gibt immer zwei Seiten. Das kann beides unter Kundenfreundlichkeit fallen. Einmal Sicherheit versus Customer, eine smooth Customer Journey, wie man es jetzt in Neuenglisch sagen würde. Ja, also Customer Authentication zum Beispiel nervt wahrscheinlich jeden. Ja, also, aber es hat natürlich seinen Sinn und ist am Ende auch wieder kundenfreundlich, weil es den Kunden beschützt. Deswegen kann ich das nicht beantworten, weil was ist kundenfreundlich? Heißt das, dass du da so easy durchklickst und mit einem Klick dir 70 Paar Schuhe bestellst? Oder heißt das, du brauchst eben mehr Steps in der Journey, aber deswegen ist das Ganze auch sicherer für dich? Ja, also das hat eben zwei Seiten und die muss man gegeneinander abwägen und da einen guten Mittelweg finden. Und ich finde das eigentlich okay, so wie es jetzt ist, aber ich bin da auch nicht die richtige Person, weil Regulierung ist ja mein Beruf. Insofern musst du vielleicht dich fragen oder dich
fragen. Ich kann gerne ein, zwei Sätze aus unserer Sicht, wo wir da auch tagtäglich berührt sind. Wenn du halt im europäischen Wirtschaftsraum agierst, dann hast du die unterschiedlichen Regulatoren, wie Lea gesagt hat. Und da gibt es dann die deutsche Aufsicht, die Gesetz möglicherweise anders interpretiert mit einer anderen Schärfe, wie der Regulator in Frankreich, in Dänemark, in Österreich oder sonst irgendwo. Vom Prinzip her haben wir immer PSD2 als Rahmen oder dann PSD3. Aber es gibt so viele Feinheiten zwischendrin und das ist nicht wettbewerbsfördernd und halt für den Endkunden auch nicht fördernd. Weil am Ende des Tages muss die Experience immer adaptieren und anders bauen in jedem Markt. Und das ist schlecht. Mhm. Ja, also wenn ich da einen Wunsch hätte, dann wirklich einen Standard für alle Märkte, dann wäre es ein bisschen einfacher.
Okay. Ich hätte noch was zu ergänzen. Ja, bitte. Zwar finde ich immer, die Regulation, die versucht eigentlich immer ein bisschen, sagen wir mal, den mündigen Bürger dann eigentlich ein bisschen so nach dem Motto, man muss den Kunden vor allem schützen. Deswegen ein paar Sachen finde ich, die gehen einfach zu weit. Ich in Deutschland hätte keine PSD2 gebraucht mit einer technischen Definition eines Standards. Das, was in Deutschland vorhanden war, hat gut funktioniert und den Rest hat auch mit, ich sag mal, Screenscraping ist zwar echt kein toller Prozess, aber
das hat eher die bestehenden Geschäftsmodelle nochmal zurückgeworfen, ne? Weil ihr wart auf einmal mit Regulatorik konfrontiert, die ihr vorher nicht hattet, ihr musstet massiv investieren.
Das ist richtig. Also es war dadurch, dass sie nicht nur juristisch das legitimiert hat, sondern auch, ich sag mal, organisatorisch war das eigentlich an allen Parteien irgendwie ungewohnt. Das nächste Thema ist, dass die Vorteile von so Direktzahlverfahren ist ja, dass sie effizient und relativ preiswert sind. Und dann auch wiederum durch die Regulation, das wird mit der PSD3, glaube ich, jetzt auch nochmal aufgegriffen, ist das Thema Surcharge-Verbot, dass man günstige Zahlarten dem Endkunden, du hast zwar gesagt 5 Euro, ich bin mir unsicher, ob der Handel so viel bereit ist, von seiner Marge abzugeben, aber ich sag mal, wenn man die Differenz, selbst wenn es nur 50 Cent sind, und das haben wir damals bei Sofortüberweisung festgestellt, wenn die Kunden im Checkout sehen, bei der Zahlart spare ich 50 Cent, rufen die sogar an und sagen, warum geht die nicht für meine Bank? Dadurch, dass man jetzt sagt, man möchte den Endkunden irgendwie, weil der müsste ja mehr zahlen bei einer teureren Zahlart.
Das haben wir jetzt schon. Ja? Also das ist nicht PSD3, das ist PSD2.
Ja, das ist verboten. Ich war mir auch ein bisschen unsicher. Ich bin da nicht mehr ganz so aktuell, aber ich weiß, Common Sense muss alles gleich. Ja. Sage ich es auch, ein bisschen zu viel wieder dem Verbraucher irgendwie auch, ich sag mal, auch Möglichkeiten gegeben, selber zu entscheiden, mit was möchte ich bezahlen. Strong Customer Authentication. Finde ich gut, dass es die gibt. Man hätte es aber auch andersrum machen können. Sagen, lieber Endkunde, wenn du wirklich gesichert sein willst vor Betrug und so weiter, dann musst du es aktiv haben. Wenn du selber das Risiko nimmst, dass du vielleicht auf einer Drittseite die Daten eingibst und verzichtest auf eine Strong Customer Authentication, ja, dann trägst du aber auch das Risiko des Verlusts. Das heißt, der Kunde hätte wählen können, möchte ich den Hassel haben mit meinen Kreditkarten, Zahlen, Checkout, Bank und so weiter, oder möchte ich vielleicht einfach sagen, nee, ich möchte safe sein, ich bin im E-Commerce da nicht so bewandert, ich möchte das auf jeden Fall haben, da fühle ich mich sicher, weil da bin ich bei meiner Bank abgesichert. Deswegen immer das Wahlrecht und es möglichst offen zu lassen und die Märkte entscheiden zu lassen und die Konsumenten, was sie am Schluss wollen. Das wäre so ein bisschen mein regulatorischer Kommentar dazu.
Ja, Kai-Uwe wird sich so im Verbraucherschutz so ein bisschen besser auskennen und AGB-Recht und so. Ich glaube, der generelle Ansatz, den wir ja immer haben, ist, dass man erstmal davon ausgeht, der Verbraucher oder die Verbraucherin ist zu schützen. Ja? Und das hat man eben auch hier gesehen. Also die Ideen sind gut, aber ob sich das dann jeder im Zweifel so durchgelesen hätte, das weiß man eben auch nicht. Und dann klickt man immer okay, okay, okay und am Ende hätte man dann viele Problemfälle dadurch kreiert und eine schlechte Reputation. Und das hätte dann auch nicht zum Erfolg dieser Zahlart geführt. Also nicht, dass wir jetzt schon in Deutschland von einem Erfolg dieser Zahlart reden können, aber das wird hoffentlich noch kommen. Ja.
Ja. Wir arbeiten daran.
Jetzt haben wir ja eigentlich einmal so die technische Seite beleuchtet, ein bisschen die Regulatorik dazu. Jetzt gibt es noch einen Punkt, der natürlich nicht ganz unwichtig ist, und zwar die kommerzielle Seite. Du, Stefan, hast das kurz angeschnitten. Vielleicht Kai-Uwe, wie schaut's aus? Was ist, wenn es um Open Banking geht, denn aus kommerzieller Sicht, also quasi was die Margen betrifft etc. im Handel, im E-Commerce-Bereich, wann wird es denn da spannend? Ab wann ist denn quasi Open Banking wirklich so relevant, dass der Händler sagt, ich setze auf das Pferd, weil es bringt mir quasi nicht nur vielleicht außerhalb der Transaktionssicherheit durch Risikomodelle, sondern auch in der Zahlungsabwicklung.
Ja, spannendes Thema. Wir haben nur noch 2 Minuten. Ich versuche das irgendwie auf den Punkt zu bringen. Ich meine, auch da gibt es schon relativ viel Regulatorik. Wenn wir uns das klassische Kartengeschäft anschauen, da gibt es eine klare Hürde oder eine klare Messlatte, an der man sich orientiert. Für uns zählt halt immer der Gesamtprozess. Also ich gucke nicht nur auf die speziellen Fees, sondern was hängt auch noch mit dahinter? Wie beeinflusst es einen Retourenprozess oder Kontaktquoten im Customer Service oder auf der Financial-Seite, Reconciliation, Settlement-Prozesse etc.? Das muss man gesamtheitlich sehen. Mhm. Wenn ich jetzt nur vorne Fees nehme und das vergleiche mit einer Online-Banktransaktion, was man an Bankgebühren zahlt versus einer Kreditkarte und irgendeinem Wallet-Anbieter, dann hat die Struktur sicherlich eine Chance, da sehr kompetitiv zu sein. Ja? Und deshalb gucken wir uns das ja auch weiterhin an und sagen, auch in der Kombination mit Instant, SEPA Instant oder auch Request to Pay, wobei Request to Pay vielleicht eher wieder so ein bisschen im Wettbewerb oder Konkurrenz dann ist an der Stelle, ist das super interessant und relevant.
Dann vielleicht zum Abschluss gibt es noch ein Thema, das dürfen wir natürlich nicht ausklammern. Es geht natürlich sehr stark um Vertrauen. Sicherlich auch um das Thema Datenschutz. Vielleicht will wer von euch was dazu sagen, wie man damit dem umgeht, wie schafft man Vertrauen vielleicht beim Kunden, was kann man tun, damit quasi der Kunde bereit ist, seine Online-Banking-Daten etc. herzugeben oder quasi für die Zahlung in die quasi jeweilige Lösung einzugeben. Vielleicht, Victoria, willst du
dazu sagen? Ja, gerne 1, 2 Sätze dazu. Ich habe es vorher schon angesprochen, das White-Label-Thema ist für uns sehr wichtig. Und ich glaube, es gibt alternative Zahlungsmethoden wie ein Klarna oder ein PayPal, die es wirklich geschafft haben, eine Payment-Brand aufzubauen und auch unabhängig von dem Bankensystem, von dem klassischen, hier auch Vertrauen zu schaffen zu dem Kunden. Wir sind aber davon überzeugt, dass eben, wie vorher erwähnt, die Hausbank so der Kern ist. Ja? Und wir knüpfen da wirklich an bestehende Verhaltensmuster von den Endkunden auch an, indem wir nicht uns im Vordergrund stellen, sondern die Hausbank des Endkunden im Vordergrund stellen. Und wir haben zusätzlich, ich glaube, es geht auch in die Richtung, was du vorhin erzählt hast, was ihr jetzt bei der Deutschen Bahn macht. Mhm. Wir haben auch ein Produkt entwickelt, das A für Recurring Business Cases auf Händlerseite funktioniert, aber auch eine One-Click-Payment-Checkout-Lösung den Endkunden anbietet. Und da gäbe es die Möglichkeit, dass der Kunde sich einmal in sein Bankkonto einloggt und wir dann daraus auch eine automatisierte Lastschrift quasi generieren, die dann auch die Vorteile haben. Es können keine Typos in der IBAN sein, sie ist eine bestätigte IBAN, es steht eine fixe Person dahinter, die sich schon einmal in ein Bankkonto eingeloggt hat. Und das sind dann spannende Themen, wo man sagen kann, okay, da wir reduzieren die Friction, wir schaffen es, die Conversion Rate zu erhöhen und gleichzeitig aber auch der Kunde mehr Vertrauen, weil er sich einmal nur in sein Bankkonto einloggen muss und danach nicht mehr.
Ja gut, ich denke, das Thema Open Banking bleibt natürlich weiterhin spannend. Das ist ein extrem breites Themengebiet mit unglaublich vielen Anwendungsfällen. Vielleicht sprechen wir uns in 1, 2 Jahren wieder und schauen dann, wo der Markt tatsächlich steht. Mein Appell vielleicht noch einmal an euch alle hier in der Runde, nehmt Kontakt auf in der weiteren Folge am Abend oder so, sprecht miteinander um die einzelnen Lösungen, um die Vor- und Nachteile. Hier ist sehr viel Know-how auf der Bühne und ich glaube, jeder wird sich freuen, wenn man sich auf LinkedIn connectet. So würde ich mich auch freuen, mich mit jedem von euch zu connecten. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit und darf dann an dich, Nicole, übergeben.
Ja, vielen Dank. Also besser hätte ich nicht abmoderieren können. Vielen Dank, Claudio. Wäre auch mein Appell gewesen. Aber fairerweise möchte ich natürlich noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, wenn denn, siehste, doch zum Ende hin.
Okay, also auch Händler und deshalb kann ich Zalando ganz gut nachvollziehen. Bauer Versand Burg Kunststadt. Wir haben ein bisschen mehr als nur Möbel und als nur Klamotten. zwei Themen beim Open Banking finde ich spannend. Einmal Account Information Services. Wer ist bereit, einem Bauer Zugang zu den Buchungen auf seinem Girokonto zu geben, wenn er sich nur ein paar Sneaker kaufen will? Also das Ding im Checkout, wir gucken es uns alles an, ist spannend. Aber da stellt sich echt die Frage, wer soll das tun? Insofern, man sieht ja auch alles. Und die zweite, die Zahlungsinitialisierung. Wie sicher ist so eine Zahlung? Wir kennen alle die Themen von Bankkontoübernahmen und Ähnlichem, selbst mit Instant Payment. Wenn irgendjemand sich meines Bankkontos bemächtigt und dann Geld an Zalando überweist, auch wenn Zalando das Geld sicher hat in dem Moment, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie penetrant ich wäre, um das wiederzubekommen.
Wer möchte?
Also ich glaube, Sicherheit seid ihr die Experten. Das Erste kann ich bestätigen, das habe ich ja vorhin versucht auch rüberzubringen. Jetzt in unserem Use Case ist die Account-Information eher bedingt nutzbar, ja, aber es gibt viele andere Use Cases.
Nochmal zu der Zustimmung, die dann ja erforderlich ist. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen WhatsApp nutzen oder Instagram haben oder solche Apps. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen sich da schon mal so die Nutzungsbedingungen durchgelesen haben. Also da klickt auch jeder auf okay, weil man es einfach braucht. Ja? Und wenn man dann eben ein Produkt nur kaufen kann, wie Stefan das eben erklärt hat. Also wenn dem Kunden der Mehrwert dieses ich klicke auf okay bewusst wird, dann liest sich das sowieso keiner mehr durch. Also wenn ich das mal so platt sagen darf. Ja? Also weil können wir ja alle heute Abend mal machen, uns da durchlesen, was es eigentlich bedeutet für alle Daten auf dem Handy, wenn man WhatsApp nutzt. Ja? Und da ist das ja auch kein Problem. Ich meine, das ist jetzt ein blöder Vergleich, aber ich will nur sagen, wenn der Mehrwert dem Kunden bewusst ist, dann, und er will sozusagen diesen Service enablen, dann klickt man auf OK. Also ich glaube, die Account Information, die müsste man dann, also wir haben das super selten verbunden, also das wird ganz selten ja erfragt. Es geht ja eigentlich um die Bezahlmethode. Das waren ja nur, sind ganz, ganz seltene Fälle, wo man eben diese Edge Cases hat, die du da ja eben beschrieben hast, die man eigentlich dann ablehnen würde als Kunden, warum auch immer, also keine Ahnung. Eigentlich braucht man das ja nicht. Eigentlich geht es ja nur um die Zahlungsauslöser-Dienstleistungen, die da angefragt wird. Und dafür braucht man ja, liest man nicht das Konto aus. Also das passiert im Regelfall nicht. Ja?
Korrekt.
Hier ist noch eine Frage.
Ja, jetzt haben wir die Fraud-Frage.
Also in erster Linie finde ich jetzt den Vergleich von Payment-Informationen mit meinem Konto und WhatsApp ist ein bisschen Vergleich mit Äpfeln mit Birnen, ne? Also das mal vorweg geschoben.
Ich habe das nur verglichen, weil wenn man den Mehrwert für eine, also
Mehrwert von Open Banking für meinen Kunden? Beispielsweise ist Open Banking nicht alter Wein in neuen Schläuchen, es ist am Ende des Tages eine SEPA-Zahlung, die ein Kunde als Chargeback auslösen kann. Aus meiner Sicht gesprochen, wir haben Charging. Für mich ist das größte Risiko, wenn ein Kunde vor 12 Monaten sein Charging zurückholen kann. Aber was ist der Mehrwert für mich als Merchant und welchen Mehrwert biete ich dem Kunden?
Ich glaube, wir müssen zwei Diskussionen voneinander trennen. Das eine ist die Zahlungsauslösedienstleistung, da nehmen wir nicht Zugriff auf die Kontodaten. Also da geht es eigentlich nur um die Zahlungsauslösedienstleistung. Und mein Vergleich, der war natürlich provokativ, ja? Der bezog sich ausschließlich auf die Account Information Services, also wirklich auf den Fall, wo man in Ausnahmefällen, was ja im Regelfall in der Zahlungsdienstleistung nicht passiert, Zugriff darauf nimmt. Und da habe ich nur Bezug genommen auf diese besonderen Fälle, wo der Nachweis auf dem Konto, dass Geld vorhanden ist für einen Kauf, auch wirklich sinnvoll für den Kunden ist. Weil ansonsten könnte er dieses Produkt gar nicht kaufen. Also insofern bezog sich das nicht, und das nochmal ganz deutlich, auf die eigentliche Diskussion, die wir hier nämlich gerade führen, dieses Pay-by-Bank. Da hat keiner von uns, weder Ivy noch über uns oder Tink, Zugriff auf die Kontodaten des jeweiligen Bezahlenden. Also das wollte ich nur noch mal klarstellen. Also
ihr seid am Ende der technische Dienstleister dafür. Ja. Und das Interessante für uns als Plattform, als Händler ist, dass es halt ein alternatives Verfahren ist, neben Cards, neben anderen Wallets. Und für den Kunden es vielleicht auch ein vertrauensvolleres Verfahren ist, weil er kennt seinen Bankaccount,
genau.
Er ist damit familiar und dann nutzt er es halt.
Kann
das abzurunden hier, ja, unsere genau. harmonischen
genau,
Kunde.
Und das ist günstiger, es ist sozusagen ein White Label, also ihr könnt quasi euren eigenen Checkout-Prozess darstellen, ja. Ihr seid unabhängig von den Platzhirschen Mastercard, Visa, PayPal, wobei Mastercard auch beispielsweise ein Kunde von uns ist. Also es gibt verschiedene Vorteile, die jetzt unabhängig sind von der Äpfel-Birnen-Diskussion.
Also es hilft zum Beispiel auch, also die SEPA-Lastschrift, das ist ja auch eigentlich Schmerz, den wir da haben, ne? Mit Rücklastschriften und allem. Und da kann es ja auch eine Alternative sein, an der Stelle,
Ich glaube, es ist vor allem, wenn man einen ERS oder einen PRS-Prozess vorsetzt, bevor man dann in einer Lastschrift übergeht, ja, das ist eine super schöne Lösung, um wirklich Betrug massiv zu minimieren.
Genau.
Und es ist ja auch die Vorbereitung auf VRP oder DRP, das ja bald kommen wird, fingers crossed, wo dann eine Recurring-Zahlung so sicher ist für den Händler, wie eine Open-Banking-Zahlung jetzt ist. Und das ist, man muss die Zeit aber überbrücken, weil es gibt die Use Cases und es gibt definitiv die Händler, die auch sagen, hey, wir brauchen da jetzt eine bessere Lösung wie zuvor.
Wir haben noch eine Frage, würde ich zulassen, aber bitte kurze Antwort, egal wer antwortet.
Ja, ich hätte noch mal eine Frage, weil es schon ein paar Mal gesagt wurde, ja, das ist Infrastruktur und ja, die Bank wird nach vorne gestellt und der vertraut man ja. Ist es nicht so, wenn ich jetzt mit Ivy zahle, dass ich dann eigentlich jetzt noch zwei zusätzliche Brands und Vertragspartner drinnen habe, nämlich einmal Ivy und da Bank. Ihr ja selber nicht reguliert seid, habt ihr auch noch mal euren Partner, das heißt jetzt Token oder Tink und der taucht dann auch noch mal da drinnen auf. Also wie geht ihr damit um und vielleicht irgendwie aus Zalandos Sicht, ist das attraktiv?
Also ich glaube auf AGB-Seite auf alle Fälle, also wir sind Vertragspartner und dann der Infrastruktur oder Banking-Provider, der dann in dem Moment ausgelöst wird. Auf Branding-Seite ist es nicht der Fall. Ich habe schon erzählt, wir stellen uns überhaupt nicht im Vordergrund, wir haben kein Ivy-Logo, das platziert ist, sondern wir platzieren die Bank des Endkunden im Vordergrund und wenn der Kunde ein Recurring Customer ist, dann hat er auch gar keine Auswahl mehr von Bankkonten oder von verschiedenen Banken, sondern es wird absolut in seiner Bank auch gebrandet. Das heißt, da müssen wir ganz klar die Unterscheidung machen. Wir bekommen aber nicht das Feedback, weder sehen wir das noch in unseren Zahlen, dass es wirklich bei den Kunden negativ aufschlägt, dass man jetzt zwei Vertragspartner in dem Moment hat. Genau.
Die Ideal-Frage beantworte ich gerne beim Bier.
Ja, das machen wir sehr gut. Dann machen wir genau das, was Claudio gesagt hat. Ich sage ganz herzlichen Dank nochmal, großen Applaus für das Panel.